Nerdfeuilleton. Mit Lele und Maurice.
Hallo und herzlich willkommen zum dritten Nerdfeuilleton. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir hier im hosenlosen, schwitzenden Studio ist Maurice Mathieu.
Moist. Ja, guten Tag, Lele.
Mostly moist.
wir nehmen hier in kuscheligen, ich glaube 31 Grad sind es.
31?
Irgendwie so. Vielleicht ist auch mein Thermometer kaputt. Oder es läuft aus, ich weiß es nicht genau.
Also mein Wecker ist auf Fahrenheit eingestellt und er sagt 80.
Klingt solide tatsächlich.
Klingt solide, oder? Ja, oder ist es eine 90? Nee, 80. wir beide reden heute zum einen über die Maker Faire. Da war ich zusammen mit der lieben Paula und wir haben euch da ein bisschen was mitgebracht. Und danach wirst du uns berichten von 13 Reasons Why Season 2. Einer Serie, von der wir in einem Ninja Pirate Broadcast vor kurzem mit Helena drüber gesprochen haben und eigentlich alle der Meinung waren, dass die Welt das nicht braucht. Du hast es dir trotzdem angeguckt. Und dann hast du dir außerdem Lost in Space angeguckt, ein Remake von einer uralten Serie, wenn ich es richtig verstanden habe.
Und eines knapp nicht ganz so uralten Films. Ja, genau.
So ungefähr. Und da, ich weiß nicht so genau, was ich dazu erwarten habe. Was ich vorgelesen habe, war eher so, ja, ist okay. und da bin ich dann auch gespannt, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Ich habe in letzter Zeit abends immer eine Folge zu viel Star Wars Rebels geguckt und würde gerne auch nochmal davon schwärmen nachher. Genau,
klingt
das ist der Plan für heute. Ich hoffe, ihr habt euch fest angeschnallt oder habt einen angenehmen Spaziergang vor euch oder so. Genau.
Vielleicht nicht in dieser Hitze. Aber Lede, sag doch mal, hattet ihr eigentlich schönes Wetter bei der Maker Faire?
Es war traumhaft. Wir waren Samstag es war so warm, dass Paula sich am Ende echt geärgert hat, dass sie ihr Fahrrad nicht in den Schatten gestellt hat und erstmal noch mit mir in Richtung S-Bahnhof Wohlheide gelaufen ist, weil ihr Sattel erstmal noch abkühlen musste. aber es hat ja im Fez stattgefunden und da drin war es immer angenehm, also temperaturtechnisch total angenehm. Es hat ein bisschen verbrannt gerochen, weil überall gelötet wurde. Aber davon abgesehen war es eine total coole, freundliche Veranstaltung. Es war viel, sage ich mal, familiärer als letztes Jahr in der Station Berlin. Da hatte das noch so mehr so einen Messecharakter und das Fez hat einfach so eine Ausstrahlung, die irgendwie viel mehr nach Familie und Fest und so sich anfühlt.
Weil ich war ja letztes Jahr waren wir auch drauf, oder?
Ja, wir waren in der Station Berlin, zusammen mit Clemens, glaube ich.
Und von da kann ich ja sagen, also was ich von der Maker Faire von da mitbekommen habe, war, dass es ja größtenteils einfach so ein paar sehr, sehr krasse Bastlermenschen waren, die, also ich fand teilweise auf jeden Fall in ihrer eigenen Welt gelebt haben, was aber super, super sympathisch war. Ich habe mich bloß überfordert gefühlt von allem, was da war. Und ich bin echt gespannt, wie ihr das quasi angegangen seid, wie ihr auf die Leute reagiert habt und wie es vor allem, wie Eindrücke um Fez war. Und dafür habt ihr ja auch, also du und Paula, ja einen sehr coolen kleinen Beitrag zusammen gebastelt, zusammen mit Interviews, richtig?
Genau. Paula ist diejenige, die die Fähigkeit hat, Menschen anzusprechen und Interviews mit ihnen zu führen.
Oh, das klingt witzig,
und
ja.
Ich bin derjenige, der daneben steht und awkward rumsteht und zwischendurch sagt, ah, da kommt jetzt eine Eisenbahn, wir müssen kurz aufhören aufzunehmen.
ja.
Und genau, das ist mein Job bei der Sache und Paula hat die Interviews geführt. Und danach haben wir uns vors Fez gesetzt auf eine Wiese und haben nochmal das ganze Revue passieren lassen und haben dann die Interviews, die habe ich dann so reingeschnitten in die Mitte, da wo sie gepasst haben.
Okay, dann würde ich sagen, hören wir einfach mal direkt rein, oder?
Let's do it.
I'm gonna change the song. I'm gonna take the jazz, bass,
Ganz nice, ne? Also wir sitzen auf einer Wiese unter einem schönen großen Baum vor dem Fez. Wir können, wenn wir wollen, Leuten beim Rutschen zuschauen und in der anderen Richtung Menschen beim Schwimmen, weil das Schwimmbad ganz normalen Betrieb heute hat, wo eigentlich oder parallel die Maker Fair im Fez stattfindet. Schon gestern, Freitag, also Samstag, heute und morgen, Sonntag ist sie auch nochmal ganz unglaublich viele Stände mit Menschen, die von Laser ausgeschnittenen Longboards bis hin zu Amateurfunkern und selbstgebauter Musik irgendwie alles am Start haben und die meisten Sachen, 99% selber davon basteln. Deswegen heißt es ja irgendwie auch Maker Faire. Und ja, du warst zum ersten Mal bei sowas, oder Paula?
Ja, bei der Maker Faire war ich jetzt zum ersten Mal mit dabei, tatsächlich.
Was hast du dir, wie hast du dir vorgestellt, dass es wird? Also was hast du erwartet so ein bisschen?
Im Grunde genommen tatsächlich so ein bisschen so, wie es ist.
Aber so im Detail, was hast du dir vorgestellt? Was hast du gedacht, okay, was erwartet mich hier?
Na, lauter so kleine Bastelstände, wo viel gelötet wird. Viele Dinge, die ich nicht verstehe, weil ich einfach keine Ahnung habe von Elektronik und elektronischen Geräten. Ich war überrascht, dass es relativ viele Musikinstrumente gibt. Im Hintergrund hört man zum Beispiel so ein bisschen vielleicht eine lange Trompete, die aus Baumarktmaterialien zusammengebaut wurde. Genau, und dass es irgendwie Kurse gibt zum Mitmachen, dass es Künstler gibt, die hier sind, so ein bisschen nerdige Bastlertypen. Und das hat sich voll erfüllt. Und ich habe auch gedacht, als ich dann gelesen habe, dass es dieses Jahr im Fez ist, hier in Berlin in der Wuhlheide, dachte ich, it's a match. Weil ich glaube, das eine ganz gute Zielgruppe anspricht, nämlich auch vor allen Dingen Familien. So, so ganz klischeehaft den Bastelvater und dann die Kinder. Ist das super, dass sie dann hier was sehen können. Es blinkt, sie können selber Sachen ausprobieren, selber schneiden, selber machen. Also vor allen Dingen auch die Stände, an denen es Musik gibt. Wir haben Musik gemacht mit einem Obstsalat zum Beispiel vorhin, das ging ganz gut, oder eben mit den Baumarktmaterialien oder einfach irgendwelche Platten, die zusammengelötet worden sind, und wenn man dann die Kontakte aktiviert, dann hat man Musik. Also ungefähr so habe ich mir das tatsächlich auch vorgestellt. Ich hatte ein bisschen gehofft, wenn wir hier im Fez sind, weil es ja dieses Wasserbecken gibt, dass es auch Bötchen gibt, aber es gibt keine Bötchen.
Ja, also es ist am besten, wenn du 2-3 Finger. Und du musst nur die gute Kombination finden. Ja, hier in den Kanaren haben wir schon viele Sachen. Es ist nicht so laut. Genau, also hier ist Radio. Nee, Quatsch, das ist. So. Ha, komisch. Das ist Radio jetzt, ja. Und dann haben wir wieder Wette. Oh! Und. Ja.
Wenn du drehst, ja, hier ist der.
Hier geht es runter, dann ist es höher.
Okay, und die Elektrizität von Aufzug?
Das ist was anderes. Das ist ein Playroom. Das ist so ein Interface. Und damit, also, ja. Du brauchst nur etwas, das ein Grund ist. Also wir haben heute entschieden, dass das werden die Zitronen sein. Und wenn du das in einer Hand haltest, dann hast du dieses Obst an und so kannst du Musik machen.
Okay, und das macht ihr so. Ihr trefft euch dann und verbindet Obst und macht
also wir sind
Musik.
Ein Laden. Wir sind ein Laden. Wir heißen Common Ground. Wir sind ein Projekt von Coma Electronic. Das ist die Firma, die elektronische Musikinstrumente macht. Die haben wir hier auch. Und wir verkaufen DIY-Kits von Modular Synthesizer, die man bei uns auch selbst basteln kann, weil wir haben alles, was man zum Löten braucht. Aber man kann auch etwas selbst bringen und dann etwas reparieren oder bauen. Und ja, dann verkaufen wir ein paar Secondhand-Synthesizer und so kleine Kleinigkeiten, kleine Synths. Und dann machen wir auch Workshops und Veranstaltungen. Also das, ja, und in diesen Workshops kann man selbst löten lernen oder wie diese Elektrokreise funktionieren, die Prinzipien von Elektrizität und Strom. Ja, und auch andere Sachen. Man kann auch etwas bauen. Zum Beispiel, wir haben einen Workshop für ein elektromagnetisches Detektor, die elektromagnetische Wellen irgendwie, also man kann die hören und so weiter. Ja, also, ja. Man kann sehr gerne zu uns einfach vorbeikommen und alles probieren, alles spielen und oder einfach ein Limo oder Bier trinken. Wir haben einen Schnapsdeck, genau. Du kannst die Tone auch auswählen oder die Instrumente. Dankeschön.
Danke dir.
Mega witzig.
Paula hat Musik gemacht.
Ja, total.
Wahnsinn. Vielen Dank.
Gerne. Genau, Susanna von Coma, wo man halt hingehen kann und sich Material besorgen kann, aber auch einfach die grundlegenden Skills besorgen kann. Und eigentlich geht das ja auch ganz einfach tatsächlich. Und dank Internet kann man ja auch alles mittlerweile ergoogeln und sich irgendwie Wissen aneignen. Das ist ja gar nicht so schwer. Was so ein großes Thema ist, was sich durch die Maker Faire irgendwie am logischsten durchzieht, das ist das Löten. Denn für die meisten Sachen muss hier gelötet werden.
Ja, wenn man vorne reinkommt, also durch den Haupteingang vom FEZ, dann ist direkt ziemlich am Anfang so ein Workshop-Ort, wo ganz viel gemacht wird. Und da riecht es auch leicht verbrannt. Das könnte zum einen an so einem Lasercutter liegen, der da arbeitet, aber wahrscheinlich auch daran, dass da wild gelötet wird. Und dann parallel dazu gibt es natürlich ein oder zwei Stände, die sich auch mit so ökologischen Sachen auseinandersetzen, also irgendwie faire Materialien für dies und für jenes. Es gibt eine faire Maus oder eine Maus, die in ihrer Herstellung versucht, fair zu sein. Und es gibt auch fairen, ich habe es eben Lötzins genannt, Lötzin, weil die Herstellung da ist natürlich auch das möglich, das so weit wie möglich für alle Beteiligten fair zu gestalten.
Genau, denn der Abbau, also Löt, ist tatsächlich, es gibt kaum recycelten Lötzinn, obwohl man das recyceln kann und auch verwenden kann hinterher. Aber das wird halt eigentlich bisher nicht gemacht und es gibt eben einen Verein, Fair Lötet, die sich das halt überlegt haben, was kann man mal ganz praktisch machen und haben dann mit einem Hersteller halt zusammen tatsächlich einen recycelten Lötzinn entwickelt und versuchen so ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema zu gelangen. Und Sebastian hat uns mal erklärt, was das Besondere am Lötzinn, am fairen Lötzinn ist. Erstmal, wie heißt du denn?
Hi, ich bin Sebastian.
Hallo Sebastian, wunderbar. Genau, und wir stehen hier an einem Stand mit viel Lötzinn und es steht Fair Lötet drauf. Was hat das zu bedeuten? Ist Lötzinn nicht einfach schon so cool?
Tja, wir sind Verlötet, wir sind ein Verein, der sich mit fairer Elektronik beschäftigt. Erstmal im weitesten Sinn ist faire Elektronik der Fairtrade-Gedanke übertragen auf Elektronikprodukte. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Frage, was steckt in den Geräten, die wir so benutzen, eigentlich drin an zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen. Ne, im Rohstoffabbau zum Beispiel kommt es zu Kinderarbeit, kommt es zu Beteiligung an Bürgerkriegen, kommt es dazu, dass Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden, sodass dann Menschen zu Schaden kommen, vergiftet werden, verletzt werden etc. Und das versuchen wir so ein bisschen zu zeigen. Und wir versuchen auch so ein bisschen Ansätze zu sammeln, was man daran verbessern kann. Und da kommen wir dann nämlich zu dem Blödsinn. Wenn man schlechte Bedingungen beim Rohstoffabbau vermeiden möchte, dann ist ein ganz offensichtlicher Ansatz, mehr zu recyceln. Und deswegen haben wir unter anderem unser recyceltes Lötzinn im Gepäck.
Okay, ja, also normales Lötzinn, das ist ja eigentlich relativ schlecht, weil das muss extra abgebaut werden.
Das ist deswegen nicht zwangsläufig besonders schlecht. Ne? Also was schlecht daran ist, ist, man weiß dann nicht, wo die Rohstoffe herkommen, wo sie abgebaut wurden. Natürlich gibt es Zinnminen, wo man sagen würde, okay, ich meine, Rohstoffabbau ist nie besonders schön. Es wird immer ein Loch in die Erde gebuddelt, es werden immer große Maschinen und vielleicht Chemikalien eingesetzt und so. Man kann das aber so gestalten, dass die Auswirkungen zumindest klein, so klein wie möglich gehalten werden. Ne? Dafür gibt es Gesetze und so. Es gibt eben auch Rohstoffabbau, der ganz anders funktioniert. In besonders armen Regionen der Welt kommt dann eben Kinderarbeit zum Einsatz oder werden eben solche Bestimmungen nicht eingehalten.
Und der Lötzinn, der ist jetzt recycelt. Ist das irgendwie, kann man das relativ einfach machen? Ich habe keine Ahnung von Zinn.
Genau. Eigentlich geht es überhaupt nicht darum, dass es irgendwie besonders schwierig wäre, Zinn zu recyceln. Im Gegenteil, es ist problemlos möglich, Zinn aus Elektroschrott wiederzugewinnen. Man muss es nur machen. Eigentlich ging es uns vor allen Dingen darum, was in der Hand zu haben, was sagt, okay, man kann einfach diese kleinen Schritte auch einfach gehen. Man kann einfach zu so einem Hersteller wie jetzt hier Stanol, die dieses Lötzinn tatsächlich produziert haben, hingehen und sagen, wie wäre es denn eigentlich mal mit einem recycelten Lötzinn? Und dadurch wird eben sichtbar, dass es diese Alternative überhaupt gibt. Und unsere Hoffnung war, dass wir damit eben auch die Menschen erreichen, die sich umgucken, versuchen Lötzinn einzukaufen. Stanol und beliefert zum Beispiel viele Industrieunternehmen. Das ist natürlich eigentlich interessant, dort eine Bewusstseinsänderung zu bewirken, dass die sagen, wir könnten ja auch recyceltes Lötzinn einkaufen und uns damit als nachhaltig herausstellen zum Beispiel.
Und wie ist das jetzt hier so in dieser Bastelmaker-Community? Ist es da schon ein großes Thema? Findet ihr da Anklang?
So 50-50, ne? Also ich glaube, mit Nachhaltigkeitsthemen kann man niemals immer jeden begeistern, aber es kommen natürlich auch sehr viele vorbei, die einfach schon mal davon gehört haben, vielleicht davon, wie bei Foxconn die iPhones zusammengebaut werden oder eben von solchen Rohstoffgeschichten wie in Indonesien, der Meeresgrund zerstört wird durch den Zinnabbau oder so. Also solche Geschichten sind ja immer mal wieder in den Medien, ne? Und viele haben dann schon ein bisschen was davon gehört, aber das Problem ist natürlich, wenn wir uns hier so im Verbraucherbereich in Anführungszeichen bewegen, sind die Leute natürlich vollkommen ratlos, weil der Markt bietet ihnen überhaupt keine Alternativen an.
Okay, und da gibt es jetzt eine. Ja, cool, vielen Dank für das kleine Interview und noch viel Spaß und Erfolg die nächsten anderthalb Tage. Wir sitzen immer noch auf der wunderschönen grünen Wiese hier und übrigens ist dieses Spielplatz-Turm-Ding, vor dem wir sitzen, das ist eine wahnsinnige große Rakete. Die hebt, glaube ich, auch ab und an mal ab.
Ja. Es ist, ihr hört vielleicht im Hintergrund manchmal so ein bisschen klappern. Das sind Menschen, die kleine Steine in die Metallrutsche reinwerfen, weil das ziemlich cool klingt.
Genau, Geräusche. Mit Geräuschen kann man ja hier eh total viel heute machen. Zum Beispiel dieses Hupen eben gerade.
Das ist ein kleiner Mensch, der auf einem mit Luft gefüllten Sack raufspringt und dadurch dann Geräusche erzeugt, weil da auf der anderen Seite eine Tröte ist.
Genau, und dann gibt es da noch eine lange Plastirohrrakete sozusagen. Lele, was nimmst du mit von der Maker Faire?
Was nehme ich mit von der Maker Faire? Dass ich vielleicht mal lernen sollte zu löten, dass ich doch gerne mir mal so ein Raspberry Pi besorgen möchte, um beim nächsten Jugendmediencamp irgendwie mir keinen Stress machen zu müssen, sondern einfach nur damit die Radiosendung aufzunehmen. Das würde ich eigentlich ziemlich cool finden. Was lerne ich noch? Dass dass ich es schade finde, dass es, als ich so alt war, diese Bewegung noch nicht so groß gab. Weil ich das bestimmt auch gerne gemacht hätte. Und dann hätte ich jetzt vielleicht nicht so Probleme, wenn ich fitzelige Sachen machen muss, dass ich damit nicht klarkomme. Weil wenn die Sachen so klein sind und meine Hände so groß, dann kriege ich ganz schnell Schweißausbrüche. Ja. Und dass ich das voll schön finde, dass es hier ist, wo es ist. Weil wir, also die Maker Faire letztes Jahr, war die in der Station Berlin. Und da kann man nicht so schön draußen auf einer Wiese sitzen. Wir sitzen gerade auf einer Wiese direkt vor dem Ding. Und wenn wir wollen, können wir wieder reingehen. Und drin ist auch nicht so warm, sondern relativ angenehm.
Das stimmt. Und auch prinzipiell ist das FEZ, das Freizeit- und Erholungszentrum, ist ganz gut gemacht für solche Veranstaltungen, weil es hat selber große Werkstätten, die dann auch mitmachen zum Teil, zum Beispiel das Orbital, was sich mit der Raumfahrt beschäftigt, wo dann R2D2 davor zum Beispiel rumrollt. Das passt natürlich dann thematisch sehr gut. Man hat einen Konzertsäle, man hat ein Becken, wo ich eigentlich draußen, ein Wasserbecken, wo ich gehofft habe, dass da Bötchen fahren. Es fahren aber
keine
Bötchen.
Dafür gibt es eine Raucherinsel. Das finde ich ganz lustig.
Die wirklich eine Insel ist, schwimmend auf dem Wasser. Allerdings auch in der prallen Sonne. Also Leute.
Das sind die Preise, die Mensch bezahlt für diese Art von Unterhaltung.
Genau, und hinten dann auch auf dem Außengelände, dann zwischen dem Wald, da steht noch ein Zirkuszelt rum, da sind dann auch Seile gespannt, dann kann man dort Kanus selber bauen und das Chaos, das macht dort auch Siebdruck und so, also ganz unterschiedliche Aktionen und so finde ich, ist das auch so eine Abwechslung auf so einer Veranstaltung. Also ich meine, klar, die Station ist natürlich an sich auch ein attraktiver Ort für Konferenzen und Messen so, aber klar, es ist letztendlich auch eine große Halle und vor allen Dingen irgendwie für so diese Maker-Fair mit diesen ganzen kleinen und kleinteiligen Ständen und diesen verschiedensten Themen bietet sich das auch ganz gut an.
Gerade auch, weil die Maker Faire ja wirklich was für Kinder ist. Und die Station ist irgendwie kein Kinderort. Also, oder vielleicht für mich nicht. Vielleicht liegt es daran, aufgrund von Media Convention Republika, aber die Station ist jetzt kein Ort, den ich so mit Spielen und Basteln und so verbinden würde.
Genau, aber das ist ja auch wichtig für Kinder, dass sie für sie dann vielleicht auch interessanter ist, wenn sie den Ort schon kennen und hierher kommen. Und natürlich, wenn sie irgendwie mal eine Runde auf dem Spielplatz toben können, dann ist das natürlich irgendwie auch für Kinder und Eltern gleichermaßen entspannt.
Und so Menschen wie wir können dann einfach, nachdem wir jetzt 3 Stunden lang darüber gerannt sind, können uns danach auf die Wiese legen und ein Nickerchen machen. Das geht woanders nicht.
Genau. Was haben wir heute alles gesehen? Also wir haben viele Musikinstrumente gesehen, einen Obstsalat, der Musik gemacht hat. Wir haben Platinen, die Musik gemacht haben. Wir sehen gerade viele Krähen, die sehr aktiv, glaube ich, gerade sich so Mittagessen-Snacks klauen.
Ja. Ich habe einen Roboter gesehen, den man auf eine Dose raufsetzt und wenn man eine Münze vorne reinmacht, dann macht er das Maul auf und wirft die Münze in den Roboter rein, als Spardose. Das ist ziemlich cool.
Schmuck aus diversen so Elektroteilen, so ja, Platinen und ja. So, eigentlich so ein Klassiker. T-Shirts, die bedruckt werden natürlich. Und eben hatte ich noch ein ganz... Ach so, und es gab auch Roboterkämpfe. Stimmt. Wo auch schon ein begeistertes Publikum drumherum stand und so, ja, jetzt mach hoch, lass.
Also nicht nur Roboterkämpfe, wo du gerade von T-Shirts gesprochen hast, ich habe das traurigste Stranger Things T-Shirt gesehen, was ich jemals sehen werde. Da stand einfach nur ganz klein vorne Stranger Things drauf. Das hat irgendwie nicht ganz in den Rest gepasst. Aber da war zum Beispiel auch ein so, weiß ich nicht, 1,5 Meter mal 1,5 Meter großes, anderthalb mal 2 Meter gefühlt. Kleiner, aber ihr wisst, was ich meine. So aus. Und da waren da so relativ große Pixel drin, wo jeweils eine LED drin ist. Oder so Quadrate drin, wo eine LED drin ist. Und darauf konnte man Tetris spielen, wenn man wollte.
Genau, also es stand an der Wand, ihr müsst euch das vorstellen, so Meter mal Meter, so ein Quadrat, so ein Kasten und dann aus so dünnen Sperrholzplatten halt wie so ein großer Setzkasten tatsächlich, so ein großer symmetrischer Setzkasten und in jedem Kästchen war eine LED-Lampe drin und dann hingen da 2 Konsolen dran und dann konnte man darauf Tetris spielen zum Beispiel. Und es wurde auch noch betitelt als das Slowest Game.
Nee, nicht Slows, sondern größtmögliche Pixelgröße.
Ah, okay. Ja.
Es war ja genauso schnell wie ein normales Tetris-Spiel, aber es ging darum, dass die Pixel so groß sind.
Okay, jetzt habe ich dann habe ich es gecheckt. Genau, dann haben wir auch ein cooles Steampunk-Paar gesehen, die in voller Montur hier rumgelatscht sind.
Genau, also die waren beide mit so Gehstock und Plüsch-Oktopus auf der Schulter und krassen Rüstungen am Arm und so weiter und so fort, sahen sehr cool aus, ja, sehr steampunkig allerdings.
Das könnte eigentlich noch ein bisschen mehr tatsächlich hier vielleicht auch kommen. So ein paar Steampunk-Stände und so Leute, die so Dinge... Wie hier vorne auf dem Vorplatz gibt es auch noch so ein großes Roboter-Maschinenskulptur-Ding tatsächlich. Davon könnte noch so ein bisschen mehr sein hier vielleicht. So, das muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr rumsprechen. So. Und dann war noch eine coole Initiative, oder ist eine coole Initiative vor Ort, Who's That Girl? Eine Female Artist-Plattform, die sich eben zur Aufgabe macht, Künstlerinnen, weibliche KünstlerInnen eben zu vernetzen. Und die wurden auch 2017 ausgezeichnet als Kultur- und Kreativpilot Deutschland sozusagen. Und die machen sich eben zur Aufgabe, ein Netzwerk zu bilden für eben Frauen aus der Kunst, sei es jetzt eben auf der Bühne oder auch hinter der Bühne tatsächlich, um einander zusammenzubringen, eine Booking so ein bisschen sich zu vernetzen, auch ein Speakerinnen-Netzwerk zu zeigen. Also das irgendwie auch als eine der coolen Initiativen hier vor Ort. Und prinzipiell finde ich, ist es auch, man merkt so langsam, es beginnt sich so zu durchmischen. Es sind nicht nur noch die klassischen männlichen nerdigen Bastler hier. Oder, Lele?
Wenn's, ja. Weil, nö, gebe ich dir recht. Punkt.
Genau, also auch viele Frauen, beziehungsweise als female identifizierte Frauen tatsächlich hier. Und das ist ja auch cool, dass es sich so ein bisschen, und vielleicht macht das auch so den Charme aus, wenn das auch so eine Familienveranstaltung ist, dass sich dann sowas auch vielleicht so ein bisschen gleich mal diverser anfühlt. Vor allem, wenn die ganzen Mütter mit dabei sind.
Ich habe Besuch bekommen von einem gefakten Marienkäfer.
Ist der gefaked?
Ich glaube ja, der ist gefaked. Guck mal, die Farbe ist irgendwie ein bisschen dunkler, oder?
Nee, ich glaube, das ist ein richtiger.
Das ist ein richtiger?
Die nicht richtigen, die sind so orange. Oh, jetzt ist er geflogen. Okay.
Aber wir sind ja auch auf einer technologischen Sache hier im Maker Fair und so, da hat das hier, die Natur hat hier nichts zu suchen. Auch wenn es ein, zwei Sachen gab, wo es dann auch nochmal um Pflanzen ging. Das war auch ganz cool. Gab was, wo. Also es gibt was mit Bienen, glaube ich. Also ich habe was gesehen, wo es darum ging, so Bienenmessgeräte zu bauen. Und ja.
Genau, um das Flussbad zum Beispiel. Also das ist eine Initiative in Berlin, die als Idee haben, da an der Fischerinsel in Berlin-Mitte und an der Museumsinsel sozusagen ein Flussbad zu installieren, dass man dort in der Spree schwimmen kann und dass da eben keine Fische, sondern keine Schiffe mehr, Fische schwimmen da schon seit Jahrzehnten, glaube ich, nicht mehr vorbei, aber dass da keine Schiffe mehr lang kutschieren und dass man dort zum Beispiel baden kann. Und ansonsten auch dieses ganze Maker Fair kann man vielleicht auch noch zusammenfassen. Es ist so ein Mix aus Technologie, also Elektrik, dann aber auch, es wird mit Holz gebastelt, mit Materialien aus dem Baumarkt, mit Naturmaterialien, mit recycelten Materialien, darum geht es auch zum Teil. Also die aus den unterschiedlichsten Richtungen hier bei der Maker Fair.
Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt eigentlich gibt es eine Einstiegshürde, die heißt Löten oder so. Und ich überlege gerade, tatsächlich fallen mir jetzt relativ wenig Sachen ein, die gemacht werden, ohne dass du dir einen Raspberry Pi oder ein Arduino oder so holen musst. Also es gibt eben drüben diese selbstgebaute Musik, das fällt vielleicht da rein. Aber sonst fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen so dieses komplette DIY-Ding. So dieses, du bastelst es nur mit Sachen, die du bei dir zu Hause rumliegen hast. Du musst dir nichts noch dazu holen. Das fehlt mir so ein bisschen.
Ja, ich überlege gerade, ob es da was...
Also die Sachen sind alle total cool und möchte dem da auch nichts nehmen. Ja, mir fehlt das trotzdem so ein bisschen.
Ja, man muss halt wahrscheinlich am Ende dann doch erstmal nochmal in Elektronik laden und sich das zusammensuchen sozusagen. Auf der anderen Seite, eigentlich die Hürden sind dann doch wieder relativ niedrig, weil das Material auch relativ günstig ist. Und so ein Leiter sich zu kaufen oder so ein paar Platinen, das kostet halt ein paar Cent tatsächlich. Also das ist dann wiederum auch das Schöne. Also wer mal Bock hat, sich ein bisschen Inspiration zu holen, dem legen wir auf jeden Fall ins Herz, mal zum Maker Fair zu gehen.
Hundertprozentig.
Ja, es gibt ja auch mehrere Ableger in verschiedensten Städten, da kann man mal vorbeischauen und sich irgendwie ein bisschen inspirieren lassen, um dann irgendwie zu Hause mal selber los zu basteln.
Genau, macht das einfach mal und wenn ihr fertig seid, dann schickt ihr denen ein Foto und uns gerne auch.
Das war der Podcast zum Maker Faire.
Genau.
Und jetzt gehen wir zurück ins hosenlose Studio.
Yeah. Dankeschön, Lele, und auch danke jetzt raus nochmal an Paula für diesen kleinen Beitrag von der Maker Faire 2018 aus dem FEZ. Das klang, als hätte Spaß gemacht.
Es war voll schön. Es ist, ich glaube, ich habe das auch nochmal gesagt, was du meintest mit dem Überfordertsein, geht mir ähnlich. Also da sind Kids, die machen Sachen mit Technik, du bist so, ja, nice. Also Lötkolben und ich, wir sind so eher auf Kriegsfuß. Und es ist cool, dass ihr das hinkriegt. Und dann sind da Leute, die haben irgendwie aus, da war ein junger Mann, der hat eigens entworfenen, was war das, Prothesen für Tiere. Also der hat selbst entwickelt und erfunden ökologische, superleichte, tolle Prothesen für Tiere, denen ein Körperteil fehlt. Und ist dann so, ja, ich bin 26 und sitze im hosenlosen Studio. Was mache ich so mit meinem Leben? Aber
ach komm, jetzt kannst du nichts sagen. Ich meine, ich bin jetzt 28, ich sitze im selben hosenlosen Studio. Also dagegen kann man nichts sagen.
Hosenlosen Studio, Bruddies. Aber nein, das sind einfach, ich finde, das ist, für mich ist es so, wenn Ende Juni die Comic-Invasion ist, dann ist es was, wo ich hingehe und total viel Inspiration für mich mitnehme. Und ich glaube, Leute, die gerne basteln und die gerne Sachen zusammenfügen oder Sachen auseinanderbauen oder eben Bock drauf haben, sich eine Maus selbst zusammenzubauen, weil sie wissen, dass die Maus so fair, wie es irgendwie gerade geht, hergestellt oder die Einzelteile so fair, wie es gerade geht, hergestellt wurden, dann, hey, more power to you. Und ich finde es total cool, das einfach so zu beobachten. Ich meine, da waren, ja. Neben den Bastelsachen waren da natürlich auch irgendwelche Frontplatten-Developer da, also die in großen Maschinerien die Platten fräsen, die da vorne raufkommen. Die sahen so ein bisschen out of place aus, weil die eher so von so einer Fachtagung, hätte ich eher gedacht, dass sie da sind, wo nur so Frontplattenfräser sind und die dann auch. Aber es war alles mit dabei.
Frontplattenfräser.
Und etwas, was dich vielleicht interessiert.
Ja.
Erst habe ich gedacht, sie haben hier Nintendo NES Minis oder so da gehabt. Nein. Sie haben einfach nur fix, wie die Leute sind, Papierbaukästen zusammengestellt, dass du dir das Äußere von einem NES Mini falten kannst, um dann dort dein Raspberry Pi einzusetzen.
Das ist nice. Das ist ziemlich cool. Auf sowas stehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gab es auch wieder, also vielleicht habt ihr das kurz angesprochen, ich habe es überhört, aber gab es auch wieder so eine kleine Gaming-Station? Also beim letzten Mal, kann ich mich erinnern, gab es halt kleine, auch aus Raspberry Pis gebaut, kleine Arcade-Stationen, die sie da aufgebaut haben, an denen ich am liebsten einfach geblieben wäre.
Ja, ja, doch, doch. Es gab ein Arcade-Cabinet, wo, glaube ich, MAME drauf lief. Die haben einen, in dem einen Raum war da stand the greatest possible pixel size, da haben sie einen Tetris an die Wand geklatscht, wo jeder Pixel aus einem, weiß ich nicht, 4x4 Zentimeter großen Würfel war und da drin war jeweils eine LED und dann konnte man da drauf Tetris spielen zu zweit. So eine Sachen gab es auf jeden Fall. Es war jetzt nicht der große Fokus. Der Fokus war tatsächlich auf so einfachen Lötprojekten und Bastelsachen ganz viel. Von so einzelnen Projekten abgesehen, die dann noch dazu waren.
Bist du der Meinung, dass sich im Vergleich zum letzten Jahr sich das jetzt sehr stark auf so Familien und Kinder ausgelegt hat? Oder meinst du, das ist größtenteils so geblieben wie letztes Jahr?
Ich glaube, diese Auslegung kommt tatsächlich ganz viel mit dem Ort. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass es mehr so eine Projekte, wo man direkt mitmachen konnte, gab, als so Ausstellerstände. Also es gab total viele Sachen, wo Workshops angeboten wurden, wo du ein bisschen mitmachen konntest und so weiter und so fort. Genau. Und weniger, also es gab keine gemoddeten PC-Cases gesehen, die irgendwie von selbst geflogen sind oder so. Dafür gab es Roboterkämpfe. Also es gab sowohl Roboterfußball als auch Roboter, die sich gegenseitig auseinandergenommen haben.
For kids, you know?
Ja, geil. Super geil.
Und ist dann auch mal vielleicht so ein Kind reingefallen und die Roboter sind auf das losgegangen? Oder wie genau sah das aus? Wie wurden diese Roboter
ausgetragen? Ich habe ein NDA unterschrieben, ich darf darüber nicht reden.
Okay, das ist fair. Aber war das was, wo du auch eine Weile stehen geblieben bist? Oder war das einfach so, ah, nice to have? Und dann bist du weitergegangen?
Nee, da standen zu viele Menschen drumherum, als dass ich das irgendwie wirklich hätte wahrnehmen. Also
wer hätte
so,
das gedacht?
Ich habe es genossen, dass es das gibt und dass es... Mir ist typischerweise sofort ein Comic eingefallen, in dem es genau darum geht, und damit habe ich mich dann aufgehalten.
Fantastisch.
Ach, ja. Genau, nee, es war eine voll schöne Angelegenheit. Und für Menschen, die entweder gerne basteln, die gerne anderen Leuten beim Basteln zugucken oder die unter Umständen, ich weiß nicht, ob wir da auch drüber geredet haben, aber Paula meinte das nochmal, dass ja auch für Menschen, die irgendwie in der Bildung tätig sind, die Maker Faire ein Punkt ist, wo unglaublich viele Projekte zusammenkommen, die digitale Bildung machen. Sei es, dass die Leuten beibringen zu coden oder zu basteln und zu löten oder einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten bereitstellen, wie Kids anfangen können, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und das ist total wertvoll. Egal, ob Mensch nur selbst Kinder hat oder nicht.
Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirst du jetzt nächstes Jahr wieder hingehen oder wirst du erst ein Kind besorgen und dann hingehen?
Vielleicht mache ich einen Service auf, der vor der Tür ist, wo ich Kinder anbiete, wenn sich die Leute nicht ganz so weird fühlen wollen, wenn sie doch mitlöten wollen.
Ja. Ich lasse es einfach so im Raum stehen, unkommentiert.
aber nee, ich gehe gerne wieder hin und ich würde, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit mitbringen beim nächsten Mal für mich. Um mir die Sachen auch länger angucken zu können. Aber ansonsten bin ich voll gerne wieder dabei. Und dann, das nächste Mal schleppe ich dann wirklich irgendwie meinen Cousin noch mit oder so. Genau.
Okay. Also grundsätzlich würde ich zum Beispiel auch sagen, ich habe Interesse daran. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ehrlich gesagt.
Ja,
ich bin mir nicht ganz sicher.
Das teile ich. Also dieses Gefühl teile ich, weil ich versuche dann, mich über diesen Bildungsaspekt da rein zu schlummeln. Also, dass ich sage, das ist irgendwie, weil ich ja vielleicht theoretisch irgendwann mal als Lehrer arbeiten möchte, für mich echt praktisch zu wissen, was es so gibt. Deswegen sollte ich da wieder hingehen. Aber wenn ein Mensch nicht unbedingt an Basteln so groß interessiert ist, oder so, dann ist es, kann ich glaube ich verstehen, wenn man dann sagt, okay, ist nichts für mich. Genau.
Aber letztes Jahr war zum Beispiel ja auch ein großes Panel, wo es um die Benutzung des Game Makers ging und so ein bisschen um Coden. Daran hätte ich tatsächlich Bock. Ich weiß nicht, ob es sowas jetzt wieder gab, aber...
Ich habe nichts gesehen, aber das heißt nicht, dass es es nicht gibt.
Okay. Für alle Leute, die jetzt Interesse daran vielleicht auch haben, ein kleiner Tipp. Hin und wieder sind bei humblebundle.com auch Bücher im Angebot, wo es halt darum geht, um Maker-Stuff herzustellen, also gerade um sowas wie Raspberry Pis zu benutzen, wie lötet man jetzt richtig dieses große Geheimnis, was niemand wirklich lösen kann anscheinend. Ich weiß jetzt immer nicht. Jetzt gerade zum Beispiel, ich glaube, an dem Punkt, wenn der Podcast rauskommt, wird er schon weg sein, ist ein Cosplay-Bundle drin, wo es zum Beispiel auch darum geht, wie man 3D-Printing macht und wie man die Modelle erstellt und so.
Ja. Also das muss man vielleicht dazu sagen, dass diese ganze Maker Faire ist, in Deutschland ist es Heise, die Heise Verlagsgruppe. Es gibt dieses Make Magazin, wo das natürlich mit dem Namen hängt es zusammen und das ist auch allgegenwärtig und es ist klar, dass diese, ich weiß nicht, Messe ist irgendwie das falsche Wort, diese Veranstaltung von diesem Magazin über dieses Magazin veranstaltet wird. So. Und Make machen auch ganz viele Bücher und das ist das, was wo auch oft beim Humble Bundle dann Sachen dabei sind, wo es dann Anleitungen gibt und so weiter und so fort. Ja. Und man muss vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass Paula und ich akkreditiert waren für die Sache und so reingekommen sind.
Schweinerei, ohne was zu bezahlen.
Ich schätze irgendwie, keine Ahnung, Standard. Nein, nee, das klingt jetzt kacke. Ihr wisst, was ich meine.
Absolut. Cool. Also, soweit schon mal
Daumen
hoch.
Eine
ganz schöne Erfahrung. Klang ziemlich geil, auf jeden Fall, was ihr da erlebt habt. Ich habe jetzt nicht unbedingt so Bedarf, mir Fairtrade-Zinn zu holen, aber ich finde schön, dass es sowas gibt auf jeden Fall. Ist einfach ziemlich cool.
Das ist cool, oder? Die Maus übrigens, wenn die Maus nicht mehr funktionieren sollte, dann kann man von dieser fairen Maus quasi das Gehäuse, das kann man kompostieren. Geil. Was schon mal ziemlich nice ist.
Das finde ich super.
So. So, sag mal, Uris, ja. Wir haben vor zwei oder drei Wochen, vor drei Wochen mit Helena ein Gespräch geführt über 13 Reasons Why Season 2.
Genau.
Und der Konsensus war, nobody needs it. So wirklich.
Das ist wahr.
Und ihr wart beide große Fans der ersten Staffel. Und jetzt hast du dir aber diese zweite Staffel trotzdem angeguckt. Und ich muss zugeben, ich bin verwirrt. Weil
das bist
natürlich
du recht, ja.
Sind das manchmal die Umstände, die uns dazu bringen, Dinge anzugucken, vielleicht auch viele Dinge anzugucken. Aber dann ist es doch so, dass ich zumindest gerne Sachen gucke, auf die ich Bock habe. Und wenn von vornherein klar ist, dass es eigentlich niemand braucht, weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf hätte. Aber du hast es trotzdem gemacht. Was ist da los? Hattest du irgendwie Selbstverletzung? Also was ist da?
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und ganz kurz für Leute, die nicht wissen, was 13 Reasons Why zusammenfassen, was das ist. Das ist eine Netflix-Serie. 13 Reasons Why ist die Geschichte von Hannah Baker. Ein Charakter, der in dieser Show 13 Tapes hat oder 13 Kassetten aufnimmt und darin Gründe erklärt, warum sie am Ende sich quasi umgebracht hat. Es wird am Anfang klar, dass sie umbringt und quasi jede einzelne Folge, jedes einzelne Kassettentape bringt uns einen Schritt näher an diesen Moment, wo sie sich halt umgebracht hat. Und die Geschichte wurde, glaube ich, auch in 14 Folgen erzählt. Insgesamt. Ja, genau, weil es eine Extra-Seite gab. Und das war sehr, sehr dramatisch. Es hat sehr, sehr erwachsen viele Dinge behandelt und hat sehr, sehr rücksichtsvoll, finde ich, auf verschiedene Dinge hingewiesen. Also es gab zum Beispiel sehr interessante Darstellungen, wie sie halt langsam isoliert wird. Es gab sehr, sehr viele Folgen, die sich auf die Charakterentwicklung darauf ausgeübt haben, wie die Leute, die jetzt quasi noch am Leben sind, damit umgehen, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Und generell war das einfach eine sehr, sehr interessante Serie. So. Sowas habe ich bisher jedenfalls noch nicht gesehen. Und jetzt kommt eine Triggerwarnung für Leute, die halt mit vielleicht ein bisschen Problem haben, Themen zu hören, wie zum Beispiel jetzt grafische Selbstmordgeschichten oder eben auch sowas wie Vergewaltigung. Ihr wurde gewarnt. Darum ging es eben auch. Es ging um die Rape Culture teilweise in Amerika. Es ging darum, dass sie sich halt am Ende tatsächlich das Leben genommen hat und das sehr, sehr grafisch dargestellt worden war. Das war jetzt nichts, was in irgendeiner Form weggeschnitten worden ist. Und am Ende hat es halt, jetzt großer Spoiler für die erste Staffel, am Ende hat es halt gezeigt, wie sie wirklich alleine in dieser Badewanne gestorben ist und wie sie von ihren Eltern da gefunden worden ist. Extrem herzerreichend und hat einen extrem mitgenommen. Und sehr, sehr abschließend erzählt in diesen Folgen. Und dann habe ich Anfang Mai...
Es gibt auch nur ein Buch.
Ja, und dann, genau. Und dann war das Buch auch durch, und dann hat man gesagt, na gut, wäre vielleicht clever, hier einfach einen Schlussstrich zu ziehen. Und dann kam am Ende... Irgendwie Anfang Mai oder so kam eine E-Mail von Netflix, hey Maurice, 13 Reasons Why, Staffel 2. Was? Und dann haben wir uns ja auch in der Ninja Pile Broadcast Radioshow, die wir haben, darüber ausgelassen, dass wir so ein bisschen uns nicht ganz bewusst geworden ist, warum kommt es denn jetzt? Warum muss es eine zweite Staffel geben? Und haben uns über den Trailer ausgelassen. Und am Ende, als wir uns halt, ich glaube, eine halbe Stunde in der Sendung über den Trailer ausgelassen haben, dass der zu actiongeladen aussieht, dass es aussieht, als würde die Story überhaupt keinen Sinn mehr machen oder jedenfalls überhaupt nicht so präzise weitererzählt werden, dass es gar nichts mehr mit der eigentlichen Hannah Baker, mit der eigentlichen Selbstmordtäterin quasi da wirklich zu tun hat. Und am Ende waren wir halt im Konsens, ja, der Trailer sieht scheiße aus. Bestimmt wird die zweite Staffel auch scheiße. Und damit war ich nicht ganz zufrieden. Weil ich dachte, es wäre irgendwie kacke, wenn ich eine Serie, die ich vorher wirklich gut fand und wirklich relativ hoch im Ansehen halte, einfach nur wegen einem schlechten Trailer irgendwie rauswerfe. Also habe ich mir die zweite Staffel angetan und
du sagst okay. Angetan.
Ja, wirklich angetan. Also spoilerfreie Review kommt jetzt. Ich fand sie nicht gut. Ich fand sie nicht gut, weil sie nicht präzise war. Sie hat extrem darunter gelitten, dass sie nicht mehr dieses Framing-Device hat von diesen 13 Tapes. Dazu kommt, dass sie sehr, sehr schlechte ich fand sehr, sehr dämliche Story-Elemente reingebracht haben, die sie im ersten Teil sehr gut umgangen haben. Präziser kann ich jetzt nicht werden, ohne zu spoilern. Und sie haben vor allen Dingen, was ich ganz, ganz unforgivable fand. Am Ende haben sie halt sogar den ganzen Ton der gesamten Story gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Da haben sie tatsächlich einfach bloß noch sehr, sehr verstörende Bilder reingebracht, ohne sie in wirklichen Kontext zu setzen. Mhm. Sondern einfach nur, damit sie halt verstören. Das beendet jetzt meinen spoilerfreien Teil. Ich würde jetzt ganz kurz eine große Spoilerwarnung aussprechen und nochmal eine Triggerwarnung, weil das bleibt in der zweiten Staffel auch halt nicht aus.
Spoiler.
Danke, das war Lele, das Spoilerhorn. genau, 13 Reasons Why, die zweite Staffel, beginnt eigentlich so, dass wir wieder mal Clay folgen, aber jetzt geht es halt um diesen Gerichtsprozess. Das heißt, die Eltern verklagen jetzt die Schule, die Eltern von Hannah Baker, von der Person, die sie umgebracht hat, verklagen die Schule und sagen, die Schule war fahrlässig, hat nicht darauf reagiert, wie ja, Hannah halt eigentlich nach Hilfe geschrien hat und haben dieses Bullying nicht unterbrochen und so weiter und so fort. Und in jeder Folge geht es so ein bisschen immer noch um einen Charakter, gerade um den oder die Person, die halt dann gerade dort vor Gericht steht und aussagen muss und sagen muss, hey, die Schule ist generell ziemlich kacke, weil das und das passiert, oder nee, die Schule ist klasse, weil wir machen alles, was der Staat uns auflegt. Diese Art von Sachen. Aber der ganze das Problem ist, da geht schon so ein bisschen auseinander, weil dieser Gerichtsprozess einfach nicht lang genug währt, um wirklich sich durch die ganze zweite Staffel durchzuziehen. Und gleichzeitig sagst du auch, I don't really give a shit. Weil in der ersten Staffel
aber ganz
war,
kurz, wie kann es sein, dass die, also theoretisch ist es ja so, dass du in der ersten Staffel in der Person beim Leiden zugeguckt hast und in der zweiten Staffel gibt es den Moment für Erlösung quasi. Warum, also wie schafft die Serie es, dass du trotzdem nicht möchtest, dass die dafür zahlen, was sie gemacht haben, quasi für diese eigentlich doch relativ simple Story-Angelegenheit?
Weil es eben nicht darum, also im ersten Moment zum Beispiel geht es ja nicht darum, dass jetzt Bryce, der Typ, der Hannah Baker vergewaltigt hat, vor Gericht steht, sondern die Schule steht vor Gericht. Mm. Was sich natürlich sofort so, ja, warum, so, ob die Schule jetzt verliert oder nicht, ist mir echt egal.
Ja, ja.
Die erste Staffel geht ja damit los, dass er sich umgebracht hat und dass man Clay dabei zugucken muss, ne, dass er, wie er diese Person, die er eigentlich geliebt hat, irgendwie in seinem Kopf haben muss und irgendwie ihr zuhören muss, wie sie erklärt, warum sie sich eigentlich am Ende umgebracht hat. Und das war halt, das war wirklich krass. Mhm. Das war wirklich auch mitreißend und so. Und du kannst auch verstehen, warum Clay bestimmte Sachen macht, die er macht. Und in dieser Staffel macht er sie einfach weiter, aber noch härter. Und das kommt durch, jetzt kommt einer der großen Punkte, den ich einfach echt schrecklich finde. Der ganze Punkt in der ersten Staffel war, dass er mit Hannah nicht reden konnte. Sie war weg und alles, was er hatte, waren quasi die Aufnahmen. Und in den Aufnahmen hat sie ihre Version der Geschichten erzählt, wie sie für sie passiert sind und warum sie sich teilweise so allein gefühlt hat und warum sie halt für sich bestimmte Sachen gerechtfertigt hat. Und Clay war nur quasi da, konnte zuhören und fand das alles schrecklich und war einfach fertig damit. In dieser Staffel haben sie dieses schöne Storytelling-Device eingebaut, dass er sie einfach als Halluzination sieht und mit ihr reden kann. Was den ganzen, es nimmt die ganze Spannung raus. Er unterhält sich buchstäblich mit ihr, sich also selbst. Sie haben einfach, ja, mit sich selbst, aber sie haben halt natürlich aus einer Zuschauerperspektive haben sie einfach Catherine Langford einfach nochmal reingebracht, damit sie nochmal Hannah Baker spielt, die halt einfach sich mit ihm unterhält. Was für mich halt sämtliche Spannung rausnimmt aus diesem ganzen Ding. Hm. Und das fand ich sehr, sehr schade eigentlich, weil das sah für mich so ein bisschen aus, als hätte die Serie nicht verstanden, was die erste Staffel wirklich so dramatisch gemacht hat. Wenn er sie jederzeit einfach hätte sehen können und mit ihr reden können, dann, also gesehen hat er sie quasi, er hat sie sich vorgestellt in diesen Sachen, aber er konnte nicht mit ihr interagieren, was halt diesen ganzen Angst auch ausgemacht hat. Mhm. Also ich finde trotzdem, dass hier Dylan Minnette, der Typ, der Clay Jansen spielt, macht trotzdem eine gute Rolle in dem, was er tut, aber er wird halt immer krasser. Er ist halt immer so, ja, wir müssen jetzt Justice für Hannah holen und wir müssen Justice für, ich glaube, für Sherry holen und halt für diese ganzen Opfer auch gerade von Bryce. Bryce ist dieser Football-Jock-König der Schule, der sehr, sehr viele Leute vergewaltigt hat. Und er trägt es so ein bisschen auf den Rücken von den Opfern aus wiederum. Ob die das wollen oder nicht, ist ihm vollkommen egal. Er will Justice. Und besonders eklig kommt es in einem Moment, also erstmal die ganze Folge war sehr, sehr merkwürdig in diesem Moment. Es kommt in einer Folge raus, dass Hannah an einem Punkt tatsächlich mit Zack zusammen war. Und Zack ist sowas wie ein absoluter Football-Jock. Halt einer der Truppe von Bryce eigentlich. Mhm. Und als Zack halt dann aussagt, sagt er halt aus, ja, wir waren den Sommer über für irgendwie 2-3 Monate waren wir zusammen. Wir hatten zusammen unser erstes Mal. Wir sind die ganze Zeit auf Dates gegangen. Also für 3 Monate waren sie quasi zusammen.
Ja.
Das wusste man aber nicht in der ersten Staffel. Das heißt, das hat er jetzt gerade so erzählt. Und das hat sie auch, also das hat Hannah auch nicht eingebaut in ihre Tapes.
Mhm.
Das heißt, die Serie wollte es uns so erklären, wie ja, Hannah wollte halt das Image davon nicht schmälern, das, was sie hatten. Aber aus einer Zuschauerperspektive habe ich mir einfach nur gedacht, so okay, sie backtracken einfach sehr, sehr hart, um diesen Charakter wichtiger erscheinen zu lassen, als er eigentlich war.
Hm.
Und gleichzeitig die Reaktion von Clay darauf war halt einfach, dass er sagt, wie, sie war keine Jungfrau mehr. Das geht ja nicht. Und er hat, also er betreibt dann das übelste Slut-Shaming, schreit dann auch die halluzinierte Hannah Baker an, dass das ja nicht sein kann. Immerhin war er in sie verliebt und war nett zu ihr, deswegen hat er auch verdient, keine Ahnung. Und als perfekte Reaktion, die sehr, sehr measured ist, released er diese 13 Tapes online. Was halt nicht okay ist.
Nee.
Weil, nochmal zurück, die Tapes hat sie halt erstellt, damit die Leute, die ihr was angetan haben, die wirklich scheiße zu ihr waren, im Privaten wissen, dass sie scheiße waren. Und nicht, dass alle Welt es halt weiß. Hinzu kommt, dass er echt dämlich war. Also er hat diese Files von dem Arbeitscomputer seiner Mutter geklaut, diese Audio-Files, die natürlich einen Watermark hatten, weil die Mutter halt bei einer Anwaltskanzlei arbeitet und deswegen diese Dinge hat. Er hat sie von seinem eigenen Computer in seinem eigenen Netzwerk zu Hause gepostet. Ja, überraschenderweise wussten alle, dass er es war. So, hat mich einfach aufgeregt. Das war eine sehr, sehr bekloppte Folge, die einfach allen nur geschadet hat.
Ein guter Weg, um so eine Gerichtsverhandlung ganz gut in Richtung seiner Mutter zu lenken.
Genau. Und ich springe jetzt einfach ein bisschen nach vorne, weil es einfach.
Warum hast du dann immer noch weitergeguckt?
Ich wollte tatsächlich gucken, wie es ausgeht.
Okay.
Ich am Ende wollte ich dann einfach auch sehen, also erstmal war ich ganz gut drin und ich wollte außerdem auch sehen, wie es halt weitergeht mit Bryce, weil offenbar dreht sich dann dieses ganze Ding, so wie du gesagt hast am Anfang, Lele. Es geht ja eigentlich nur darum, kriegen sie Bryce, kriegen sie den Typen, der die Schülerin an dieser Highschool vergewaltigt oder nicht.
Hm.
Und wir lernen noch so ein bisschen was über Bryce, wir lernen so ein bisschen was noch über andere Charaktere.
Hat er eine tragische Vergangenheit oder ist er einfach ein pures Arschloch?
Er ist ein pures Arschloch, aber seine Eltern haben ihn nicht lieb. Und das ist, genau, seine Eltern lassen ihn allein. Das ist natürlich fies. Aber er ist auch anscheinend wirklich gestört, was das angeht. Weil er das gar nicht so richtig mitbekommt. Und sie gehen auch ein paar krasse Aspekte daran, wie zum Beispiel, er hat eine neue Freundin und die Freundin kriegt gar nicht so richtig mit, dass er so scheiße ist. Und das ist eine interessante Konstellation.
Mhm.
Aber das fühlt sich halt viel, viel weniger an wie 13 Reasons Why. Also, warum hat sich dieses Teenager-Mädchen jetzt wegen Highschool-Drama eigentlich umgebracht? Weil so hat ja die erste Staffel begonnen. Sondern eher so, hey, wir sind jetzt der Tigerenten-Club und wir müssen jetzt rausfinden, ob wir genug Beweise sammeln können.
TKKG, die Profis sind spee.
Genau so war es so. Hey, da ist ein geheimer Schuppen. Sie nennen ihn das Clubhaus. Lass uns da mal spionieren gehen. Oh, eine ganze Kiste voller Polaroids. Was ist da denn drauf?
Haben Sie auch einen Hund?
Sie haben keinen Hund, überraschenderweise. Obwohl es vielleicht gefehlt hätte. Aber genau sowas, also sie suchen dann immer neue Beweise und da werden Beweise geklaut aus Autos und irgendjemand schickt dann immer einzelne Polaroids mit Hannah wasn't the only one, wo Bryce halt drauf ist, wie er gerade einen Thumbs up gibt und jemand vergewaltigt, der offenbar bewusstlos ist. Was halt teilweise ein bisschen geschmacklos wirkt, aber halt in dem Effekt der Serie durchaus, finde ich, nicht unnatürlich wirkt und durchaus seinen Platz hat. Wenn ich jetzt also sagen würde, die zweite Staffel existiert einfach nur deswegen, damit man sehen kann, okay, Bryce bekommt das, was ihm eigentlich, was ihm zusteht, was he should have had it coming, sozusagen, was am Ende der ersten Staffel angedeutet worden ist, weil sich Clay ja verprügeln lässt, um halt dieses geheime Geständnis von ihm aufzuzeichnen. Für mich persönlich hätte es einfach gereicht, aber nee, sie mussten es zeigen. Sie haben gesagt, dieses Geständnis war quasi nichts wert. Also warum es dann überhaupt zeigen, ist die Frage, aber okay.
Hm.
Und am Ende kommt jedenfalls raus, einmal machen sie einen sehr guten Point dahin, dass halt Harassment und Abuse in den Leben von eigentlich sämtlichen Frauen eigentlich tagtäglich oder in irgendeiner Form immer eigentlich ein konstanter Begleiter ist.
Hm.
Und dass die meisten Männer überwiegende Teil der Männer damit, mit dieser Form vor allem überhaupt nicht, sich überhaupt nicht rumplagen muss. Und sie machen das über eine sehr interessante Methode, wo halt Sherry quasi aussagt vor Gericht und dann wechselt Sherry quasi von Sherry sämtliche weibliche Protagonistin dieser Serie quasi durch, die ihre eigene Geschichte erzählen, wie sie halt belästigt worden sind. Und das war ein gutes Mittel quasi, um diesen Punkt weiterzutreiben. Mhm. Nicht so cool war, er hat dann, glaube ich, 3 Monate auf Bewährung bekommen und es hatte keine Konsequenzen für ihn praktisch. Also im Endeffekt hat es einen schönen Punkt gemacht sozusagen, also es hat dem Zuschauer auch was Schönes mitgeteilt, hat ihm aber gleichzeitig auch gesagt, übrigens, auch wenn du quasi aussagst und wenn du diese ganzen Sachen machst und wenn diesen ganzen Gerichtsprozess durchgeht, der Typ kommt wahrscheinlich trotzdem frei.
Was ja wiederum auch irgendwo eine interessante Message ist.
Was eine krasse Kritik auf jeden Fall auch an dem Rechtssystem ist, gebe ich dir absolut recht. Aber sie haben einen Großteil dieser Staffel auch damit gebracht, sozusagen, ey, ich möchte nicht aussagen. Ich will das nicht alles wieder hochholen. Ich will einfach nur, ich will das quasi hinter mich bringen und ich will mein Leben leben und so weiter. Hm. Und wenn ich das jetzt mache, kommt er eh nicht in den Knast. Woraufhin Clay gesagt hat, nein, Justice! Er war so ein bisschen wie ein sehr, sehr schmächtiger Batman, was das angeht.
Einer von diesen Twitter-Dudes, die immer sagen, ja, dann sag doch den Namen von dem Typen.
Genau, und dann hat sie es gemacht und es hat halt nichts gebracht. Hm. Und trotzdem wird so getan, als wäre das quasi, als wäre das, als hätte Clay genau das Richtige gemacht damit. Das fand ich extrem falsch. Das ist ein sehr komplexes Thema, das kann man auf, da gibt es keine richtige und falsche Antwort sozusagen, außer das, wofür sich dann natürlich auch das Opfer dafür entscheidet. Und deswegen fand ich das halt, das war der komplett falsche Fokus, der gelegt worden ist. Hm. Weil ja. Clay war einfach nur ein echt beschissener Dude, der hat einfach durchgedreht ist sozusagen. Hm. Es gab eine Folge, die mir sehr gefallen hat tatsächlich, wo er dieses Tape, was in dem Hannah erzählt, dass sie vergewaltigt worden ist, immer und immer wieder in seinem Kopf hört. Wo sie quasi, sie interagiert nicht mit ihm, sondern sie steht bloß neben ihm und erzählt immer wieder dieselbe Geschichte. Wie sie in einen Whirlpool mit ihm gegangen ist und wie sie alleine mit ihm war und so weiter. Und er schreit einfach nur, dass sie halt ruhig sein soll, nimmt sich eine Waffe und fährt zu Bryce und bringt ihn fast um. Das war eine sehr, sehr krasse emotionale Folge und es hätte dabei, finde ich, enden können tatsächlich.
Okay.
Hat's aber nicht.
Bummer. Möp, möp, möp. Spoiler-Ende.
Bevor wir Spoiler-Ende machen, muss ich noch eine Sache erzählen. Und die fand ich, die hat wirklich dem fast die Krone aufgesetzt und das ist auch der Grund, warum ich Staffel 3 nicht sehen werde.
Es gibt eine Staffel 3?
Ja.
Was?
Ja.
Okay, dann erzähl. Halt
noch, ja, das wären dann 39 Gründe why. Nein, also in der letzten, es gibt die ganze Zeit halt so eine Nebenstory mit Tyler. Tyler ist sowas wie der Außenseiter der ganzen Schule. Der hat viel mit Fotos zu tun und so, wird aber von allen irgendwie gehänselt und gebullied. Und am Ende von der ersten Staffel sieht man halt, dass er eine Menge automatische Maschinengewehre bei sich hat und Handfeuerwaffen und so. Und es wird sehr stark impliziert, dass er quasi, dass unter ihm was brodelt und dass er sich wahrscheinlich für ein School-Shooting bereit macht. Sensibles Thema, würde man sagen. Und am Ende der 13. Folge, oder sagen wir mal in der Mitte 13. Folge, kommt er quasi von einer Rehab zurück. Und der lässt alles hinter sich und meint, ja, ich kann nur darauf reagieren, wie ich damit umgehe, nicht wie andere Leute mit mir umgehen und so weiter. Also er hat dieses ganze, er hat für sich dieses ganze Bullying hinter sich gelassen und hat sich quasi umgedreht, was interessant ist, weil er auch eine Menge Scheiße mitgemacht hat in dieser Staffel. Und dann lauern ihn irgendwie 4 Jocks lauern ihn in einem Klo auf, prügeln sehr, sehr hart seinen Kopf gegen eine Wand 2-mal, hauen ihn mit dem Gesicht ins Klo und schieben ihm einen Wischmopp in den Arsch. Also so, da wirklich auch wirklich aber wieder grafisch. Sehr, sehr grafisch. Im Sinne von, man sieht Blut überall und er wird da einfach da zurückgelassen. Und du denkst so, das kam aus dem Nichts. Es gab kein Build-up dazu. Das war nicht wie die Vergewaltigung von Hannah beispielsweise, wo die ganze Folge dazu zugeleitet wurde, wo sie das ganze 13. Tape war darauf eigentlich ausgelegt, dass das halt das Ende quasi ist und dass sie danach einfach nur numb war und so. Das wird unkommentiert einfach reingeworfen. Er geht einfach auf Klo und dann passiert es. Das Ganze dauert vielleicht 2 Minuten oder so. Und dann schneiden wir mit zu einer anderen Szene, wo Leute Spaß haben und tanzen. Und, der Abschlussball ist. Na, ich frag mich, wen du mitnimmst und so weiter. Und dann endet die 13. Folge damit, dass er ein School-Shooting gehen möchte. Und dann aber durch die Macht der Freundschaft abgehalten wird. Weil Clay kommt raus und sagt, nein, mach das nicht. Wir haben Scheiße gebaut, aber wir machen es besser. Und nichts ist vorbei, du kannst es noch hinbekommen und so. Und das ist alles, was passiert quasi. So, Und die sind halt überhaupt nicht erwachsen mit diesem Thema umgegangen am Ende. Das, was die drei, was die erste Staffel so geil gemacht hat, 30 Reasons Why, hat die zweite Staffel komplett eingerissen. Diese, wir benutzen grafisch wirklich unangenehme, eklige, triggernde Bilder einfach nur, um halt auf was hinzuweisen. Und aber auch, wir setzen es in Kontext und wir nehmen den Zuschauer in der Hand so ein bisschen mit, damit er auch weiß, warum wir das zeigen. Damit wir nicht einfach nur Zuschauerzahlen damit sehen wollen, sondern wir wollen auch, also man war sich in der ersten Staffel halt dem bewusst, warum das jetzt gezeigt wird. Das ist in der zweiten Staffel überhaupt nicht mehr so. Man wirft es einfach bloß nach einer, um Effekthascherei zu betreiben. Und das ist bei so einem Thema einfach echt widerlich. Richtig, richtig scheiße. Und ich habe nichts dagegen, dass es angesprochen wird. Ich finde, es ist ziemlich gut, dass es angesprochen wird. Ich habe nichts dagegen, dass grafische Bilder dafür benutzt worden sind. Aber der Fakt, dass es einfach komplett tone-dead reingeworfen worden ist, das ist einfach nur echt zum Kotzen. Und ich finde, deswegen muss man sich die Serie wirklich nicht antun.
Dann so. Ärgert mich das jetzt auch nicht, dass ich zu früh gespoilert habe, weil wenn ihr das jetzt noch gehört habt, zufällig, dann wollt ihr die Serie vielleicht auch nicht mehr gucken und das ist dann vielleicht auch vollkommen okay. Das ist, schade, schätze ich, und kacke von den Menschen, die meinten, dass das irgendwie ein respektabler Umgang mit einem sehr heiklen Thema wäre.
Ich weiß nicht genau, was da falsch gelaufen ist, aber...
Ja, vielleicht ist es die Sache mit dem zweiten Buch, also das erste basiert ja auf einer expliziten Vorlage, das zweite, dafür gibt es, soweit ich weiß, kein Buch, sonst hätte ich schon ganz schön viele davon gesehen, wenn ich bedenke, wie viele ich von dem ersten Buch gesehen habe. Vielleicht
ganz interessant, für die dritte Staffel hat Catherine Langford, also Hannah Baker, auch gesagt, dass sie nicht zurückkehren wird.
Okay. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht ist es ja auch, bei der ersten haben sie wahrscheinlich auch mit dem Autoren zusammengearbeitet, das machen sie wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, ob sie es bei der zweiten auch noch gemacht haben.
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Der wurde zwischendurch auch aufgrund von MeToo-Sachen, glaube ich, von entweder Publizisten oder wem auch immer losgelassen. Positivity! Hey Jackson, wie ist es, wenn eine Familie sich entscheidet, in den Weltraum aufzubrechen, um neue Orte zum Leben zu entdecken und dabei gruselige Roboter kennenlernt, die und Angst haben, dass sie ihre Kinder aufessen? Und übrigens, es ist eigentlich ein Remake von einem Film und einer Serie, die ewig alt sind. Wie ist das so?
Also erstmal, Lele, yay. Forced enthusiasm.
I got it in me. I will do this.
Du holst es da gut wieder raus aus diesem Tief, auf jeden Fall. Lost in Space war die zweite Serie, die ich geguckt habe, wo ich gedacht habe, okay, ich erwarte von der nicht allzu viel. Also genau wie von der zweiten Staffel von 13 Reasons Why, dachte ich so, Lost in Space, kann mir nicht vorstellen, dass es gut wird. Und ich wurde krass überrascht.
Nice.
Und ich weiß nicht, warum Lost in Space, also ich habe die alte Serie nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe, alles, was ich gesehen habe, waren ausschnittsweise der Film, der damals kam, mit dem, ja, die auch diese Familie im Weltraum halt zeigt, wie sie halt rumreist, wie sie verloren ist, wie sie auf eine Alienrasse trifft, wie sie diesen Roboter findet. Ich glaube, Gary Oldman spielt da mit, spielt den bösen Dr. Smith, der sich in eine riesige Spinne verwandelt. Also das ist alles so ein bisschen silly und gleichzeitig aber auch sehr, sehr grafisch. Das war echt weird. Und jetzt haben sie halt ein Remake davon gemacht. Sagt man Reboot? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, Remake, glaube ich, würde besser dazu passen. Jedenfalls in der Serie, die sich halt immer noch um die Familie kümmert. Es geht darum, dass sie halt die Erde entkommen wollen. Es geht darum, dass ein großer Unfall passiert und dann, bam, sind sie lost in space auf einem fremden Planeten. Und die Serie ist verdammt gut. Die Serie ist wirklich gut. Also die ist nicht, für mich ist sie nicht nur okay, die ist wirklich, was Space Adventure angeht, in Serien habe ich echt eine Weile sowas nicht mehr gesehen.
Ich bin so froh, dass wir jetzt nicht einen zweiten Downer haben. So ja, unglaublich oder? Froh.
Und vor allen Dingen, alles, was ich von dem Trailer gesehen habe, hat mich komplett davon abgeschreckt. Also sie haben den typischen Roboter, den es halt auch immer bei Lost in Space gibt, wieder eingebaut, der sich mit dem jungen Will Robinson halt irgendwie bondet, reingebracht. Und dieser Roboter sieht halt so ein bisschen aus, als wäre er direkt aus Power Rangers rausgekommen. Aber es funktioniert so gut. Es funktioniert wirklich richtig gut. Am Ende kommt halt, also ohne jetzt zu viel zu spoilern wieder, ich bin auch noch nicht hundertprozentig durch, aber es geht halt am Ende darum, wie diese Familie zusammen mit anderen Colony-Ships, die eben auf diesem Planeten gestrandet sind, zusammenkommen müssen und ihren Weg zurück zu der großen Space-Station, die über ihnen schwebt, zurückbringen müssen. Und das ist sehr schwierig, weil, oh, jetzt gibt es keinen Treibstoff mehr und ey, jetzt funktioniert das nicht. Und es erinnert mich so ein bisschen an Star Trek Universe erinnert.
Okay.
Dass es also immer zeitlich wichtige Punkte gab, an denen sie bestimmte Sachen machen müssen und es gibt für nichts genug Zeit, für nichts genug Ressourcen und irgendwie müssen sie alle engineer-savvy sein, irgendwie clever sein, was das angeht. Aber ohne diese, also es ist dramatisch und es ist immer so, oh, Leute sterben, und dann sterben die Leute aber einfach relativ selten. Es ist einfach eine echt schöne Serie, man kann sich die angucken, ohne zu sagen, oh, das ist mein Lieblingscharakter, ich wette, er ist bald tot. Und ich muss zugeben, genau sowas habe ich gebraucht, persönlich.
Okay, na, als Gegenstück zu 13 Reasons Why vielleicht genau das Richtige.
Auf jeden Fall, vor allem, weil die Serie auch, also gerade weil der letzte Film davon, also der mit Gary Oldman meine ich, ich muss mal gucken, wann der überhaupt rausgekommen ist. Ich glaube, er war es in den 90ern, oder?
Ich habe, du, no idea.
No idea?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe vorher noch nie was von dem Ding gehört.
Was? Nein, du hast den Film überhaupt nicht. Ja, 98 kam der raus, genau. Mit Gary Oldman und Matt LeBlanc, also Joey.
Oh, na Friends. Dann sollte ich mir den auf jeden Fall mal angucken.
Solltest du nicht, weil der Film hat, der hat wirklich auch diese 90er-Probleme. So, es gibt halt diese typische Familie und die Familie ist natürlich das Beste überhaupt und Familie. Und der Vater trifft alle Entscheidungen und die Mutter steht daneben und also einfach echt merkwürdig. Und das hat aber jetzt eine echt interessante Familienkonstellation auch. Der Vater zum Beispiel ist in der US Army gewesen und sehr lange weg. Und deswegen wollten sich die Eltern eigentlich schon trennen. Aber er ist da geblieben und es kommt in den ersten Folgen gar nicht so richtig raus. Also es gibt ein total interessantes, ich will nicht sagen Mächteverhältnis, aber so eine Figurenkonstellation, die echt spannend ist. Jeder Charakter hat so bestimmte eigene Sachen, die ihn interessant machen, ohne dass er oder sie tropey wirkt. Zum Beispiel ist die Mutter ein kompletter Badass-Anführer, was echt schön erfrischend ist zu sehen. Und der Vater wiederum ist für den emotionalen Supporter, was für eine männliche Rolle, gerade für eine männliche Army-Rolle, ungewöhnlich ist.
Ja.
Aber super gut funktioniert.
Cool.
Und ja, es ist im Weltall und ja, es gibt diesen coolen blauen Roboter, der die ganze Zeit sagt, Danger, Will Robinson. Und ja, das macht Spaß, das zu gucken. Aber tatsächlich wegen der Figurenkonstellation gucke ich das tausendmal lieber, weil die Figuren wirklich für mich irgendwie interessant wirken. Weil ich wissen will, wie es mit den Figuren weitergeht.
Okay.
They made me give a shit sozusagen. Und das ist das Wichtigste. Das ist, was eine Serie für mich machen muss. Und
ja.
Ganz ehrlich, da hätten sie auch alles mögliche andere als Setting nehmen können. Aber Setting dazu kommt noch, dass es irgendwie auch noch richtig interessant ist und Space hat. Deswegen kann ich nur sagen, Lost in Space kann man sich gerne angucken, wenn man Lust hat auf was Seichtes und trotzdem irgendwie doch was Witziges, was fürs Herz, ohne dass es zu schmalzig wirkt.
Alrighty. Das klingt doch wundervoll. Jetzt, also das, ich finde es gut, wir bleiben jetzt auch in Space. Ich wollte noch kurz reinwerfen, dass es dich gerne wahrscheinlich auch freut, dass die Expanse gerettet, in Anführungszeichen, wurde. Die Serie, weil die hattest du ja auch geguckt, oder?
Genau, ich hab Expanse, zwei Staffeln gab es davon bisher, oder?
Es gibt, glaube ich, schon mehr, aber Sci-Fi hat nach der aktuellen Staffel gesagt, danach machen wir nicht weiter und jetzt hat Amazon gesagt, wir machen weiter. Das heißt, The Expanse geht weiter, nur so als kleiner, spaciger Zwischenruf.
Das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Hast du Expanse gesehen, Lele?
Nein, ich bin schuldig. Ich möchte gerne noch. Ich merke immer mehr, dass ich da...
But you read the fucking books, richtig?
Die ersten zwei, ja. Dass ich das eigentlich machen muss. Solange es auch bei Netflix noch gibt. Weil wer weiß, wie das ist. Wenn Amazon die Serie hat, dann ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass die Serie bei Netflix bleibt. Ja,
das ist fair.
Ich habe auch einer Familie in Space zugeguckt. Zwar habe ich Star Wars Rebels geguckt, bin jetzt irgendwo Mitte der dritten Staffel von vier, glaube ich. Und das ist eine Follow-up-Serie quasi. Es gab ja dieses Clone Wars, wo ich schon oft von geschwärmt habe, wo ja irgendwie ganz klar ist, wo das stattfindet. Und Star Wars Rebels findet statt nach relativ am Anfang, nachdem die Jedi ausgerottet wurden von Anakin und so weiter und so fort. Und es geht um Ezra Bridger, der seine Eltern an das Imperium verloren hat und der eine kleine Truppe von eine kleine Rebellenzelle findet und da mitmacht und kommt raus, dass er auch Potenzial für die Macht hat. Und natürlich hat die kleine Truppe auch einen Jedi dabei und so. Und es ist insofern anders als The Clone Wars, weil es nicht ständig um Krieg geht, wo Clone Wars ja doch, fand ich, ein bisschen schwierig waren, weil immer irgendwie Krieg im Vordergrund ist und immer Krieg so ein bisschen cool gemacht wird. Und Rebels ist aber auch größtenteils eben diese kleine Gruppe von Außenseitern, die immer wieder kleine Missionen haben, um dem Imperium eins auszuwischen. Und zwischendurch lernt Ezra die Kräfte des der Jedi irgendwie zu kontrollieren. Und ich finde es so cool, also dadurch, dass es eine Serie ist, hat die ganze Sache viel mehr Substanz. Also, wenn wir so...
Vielleicht zu was?
Zu den Filmen. Ah. Wenn wir so einen Film sehen, dann kriegen wir immer das Gefühl, oder jetzt zum Beispiel Last Jedi, dann gibt es so kleine Schnipsel von Jedi-Kultur oder kleine Schnipsel von dieser Sache oder von den Personen. Und zum Beispiel in Last Jedi, wenn man den sieht und dann fliegt Leia durchs Weltraum und ich glaube, inzwischen darf ich das sagen, weil der Film lange genug raus ist und wenn ihr den Star Wars The Last Jedi nicht inzwischen schon gesehen habt, dann weiß ich glaube ich auch nicht, dass ihr euch den noch angucken werdet, ehrlich gesagt. Sie zieht sich ja mit Hilfe der Macht zurück in das Raumschiff und das ist dann, im ersten Moment war das so ein bisschen, das ist vorher noch nie passiert. Nein. In Rebels ist es schon passiert. Es gibt also einen Präzedenzfall dafür und es ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen, dass es gemacht wird. So eine Sachen, okay. Also es schafft es, so einen Boden unter die Filme teilweise auch zu bauen, weil Leia kommt auch vor als junge Prinzessin, die noch so ein bisschen dieses Zwischending machen muss zwischen ich bin Teil des Imperiums, weil mein Vater im Imperial da, ne, Sachen macht, aber gleichzeitig unterstütze ich auch die Rebellen und so. Und es erzählt die Anfangsgeschichte der Rebellion und das tut es wirklich, wirklich gut.
Aber es ist jetzt genauso eine Animationsserie wie Clone Wars, richtig?
Genau. Ist auch eine Animationsserie, die in den ersten zweieinhalb oder in der ersten anderthalb Staffeln eher so mittelmäßig aussieht und plötzlich stellen sie fest, ey, wir können nur den Leuten ja Geld bezahlen und dann zeichnen die richtig geilen Scheiß und dann fällt dir so ein bisschen die Kinnlade runter, wenn du die Hintergründe siehst.
Genau. Also visuell auch wirklich was Cooles, ja?
Es wird, also am Anfang ist es ein bisschen so, aber es wird richtig gut aussehen, finde ich.
Weißt du, ob die Serie Canon ist? Also,
ja, ist sie.
Ist sie komplett, ja?
Ziemlich sicher, ja. Ich gucke nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Canon ist. Sonst hätten, weil die ja auch bis vor einem halben Jahr noch lief. Das wäre irgendwie weird, wenn sie die dann, also...
Aber die ist jetzt abgeschlossen, ja?
Die ist abgeschlossen, genau. Die bringt auch so Charaktere wie Grand Admiral Thrawn mit in die Sache rein, was total cool ist. Das war ein blauer Typ, der in einem alten, inzwischen Legends-Buch vorgekommen ist und sich mit Luke und Leia und so weiter geschlagen hat. Ein genialer, imperialer General, der den also ziemlich viel in die Suppe gepinkelt hat. Den bringen sie da rein, in einer anderen Situation natürlich, aber er ist ein super Bösewicht. Darth Vader spielt eine Rolle als dieses ominöse Böse, vor dem alle unglaublich Schiss haben, zu Recht. Was ich immer total cool finde, weil es davon in den alten Filmen viel gibt, aber so dieses generelle, diese Person ist zum Fürchten, kommt oder in meiner Erinnerung nicht so gut rüber, weil wir sie nicht so oft sehen. Genau. Und
Ja, hau raus.
Nee, und es geht zum Beispiel auch mit einzelnen Charakteren aus Clone Wars weiter. Also Ahsoka Tano, die mit die Hauptperson ist in Clone Wars, die kommt wieder vor und es ist ultra cool, sie zu sehen. Genauso wie ein paar Klone, die auch in dem Clone Wars eine Rolle spielen, kommen auch wieder. Und das ist dann auch so ein Ding von, die hatten ja diesen Chip, der das dafür gesorgt hat, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und dann kommt halt raus, sie haben alle Narben, weil sie sich den Chip selber rausgenommen haben, als sie mitgekriegt haben, was da los ist und so. Und es gibt dem Ganzen einfach so Substanz, wie gesagt, was ich total schön finde.
Müsste ich Clone Wars gesehen haben, um die Serie zu verstehen?
Ich glaube nicht, nee.
Also könnte ich Rebels einfach standalone gucken, ja?
Ich denke schon, also es würde das bereichern, so, weil Charaktere wie Ahsoka oder Rex, eben dieser einer von diesen Klonentypen, die sagen dir dann mehr, aber Ahsoka ist auch so einfach so cool und mysteriös wird sie auch dargestellt, was auch irgendwie vollkommen klar ist, weil es gibt so eine große Lücke, niemand weiß genau, was sie gemacht hat. Das Buch habe ich mir bestellt, ich warte darauf, dass das bald ankommt. Und ich denke, du solltest es probieren auf jeden Fall, es würde mich sehr interessieren, was du davon hältst.
Ich bin tatsächlich gerade wieder in so einem kleinen Star Wars Hype und nicht nur wegen dem Solo-Film, auch wenn ich jetzt tatsächlich unerklärlicherweise ein bisschen mehr Bock drauf habe, aber was mich dazu getrieben hat, war, dass ich jetzt auf Twitch einem meiner Lieblingsstreamer zugeguckt habe, wie er Jedi Academy gespielt hat.
Das Spiel ist so gut.
Es ist so gut.
Es
ich meine,
so
es ist
geil.
Nicht so gut gealtert, wie ich dachte in meinem Kopf, aber es ist trotzdem wirklich gut. Es sieht so spaßig aus einfach und deswegen auf so ein bisschen blockige, lustige 3D-Grafik, wie sie auch bei Star Wars Rebels zu sehen ist, hätte ich jetzt tatsächlich ein bisschen Bock.
Ja, nee, also okay, ich habe nicht viele Star Wars-Spiele gespielt, aber mit zwei Laserschwertern durch die Gegend an Wänden lang zu rennen und dann Sturmtruppen per Machtstoß irgendwo runterzuschubsen und sich mit Sith Lords zu prügeln, hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja.
Ich habe, glaube ich, sogar mir durch perfide Möglichkeiten von meiner Schwester Geld geliehen und wahrscheinlich nie zurückgezahlt, um mir dieses Spiel damals zu kaufen, das auf 3 CDs kam.
Oh ja, stimmt. Aber wie war Jedi Outcast? Der zweite Teil auch auf vielen, oder?
Outcast war davor. Ja, weiß ich nicht.
Genau.
Ich weiß noch, dass Knights of the Old Republic hatte 4 CDs. Ja.
Ich fand bei Jedi Outcast übrigens, also wir driften jetzt ein bisschen ab tatsächlich, aber ich muss einfach mal raushauen, weil ich einfach, das ist so ein bizarrer Moment, wo ich immer dachte, so, das kann eigentlich nicht in einem richtigen, das kann nicht richtig passieren. Bei Jedi Outcast gab es einen Multiplayer-Modus, wo man halt rumrennen konnte mit Lichtschwertern. Und der Multiplayer-Modus war sehr, sehr krass modbar. Das heißt, es gab verschiedene Models dazu, die man sich hochladen kann. Und da kommt gerade in der deutschen Szene, wurden sehr viele coole Models hochgeladen. Und das heißt, an irgendeinem Samstag, wo ich mich hingesetzt habe und mich dann beschäftigt habe, habe ich am Ende bin ich mit Bela B rumgerannt von den Ärzten.
What?
Mit einem Lichtschwert in der Hand. Und habe, also ich habe die nur auf die Fresse bekommen natürlich, aber ja, nichtsdestotrotz, ja. Es sah super geil aus, wie Bela B einfach so einen Machtstoß macht und Blitze losschickt und so. Und
ja,
eine meiner besten Gaming-Erfahrungen.
Der Multiplayer von Jedi Academy war auch super großartig. Ich war auch nie gut da drin, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Generell, also ja, jetzt habe ich wieder Bock. Verdammt.
Ja, ich sehe auch übrigens gerade, dass bei Green Man Gaming gerade Star Wars Episode 1 Racer, wo man nur Podracing spielt,
ja, aber es ist leider nicht für Mac, es gibt es nur für Windows, aber ich habe so viel Zeit in dieses Spiel gesteckt. Jetzt gibt es bei Good Old Games, habe ich es gesehen und dachte, kaufen, nein, doch nicht.
Also wir müssen mal gucken, wenn es mehr Spieler an einem PC ist, dann müssen wir das hier zu spielen. Dann starten wir damit unseren Dragon Seed Everything Streaming Channel auf jeden Fall, wie wir einfach 8 Stunden am Stück Star Wars Episode 1 Racer spielen.
Es war so gut. Also, keine Ahnung, ob es immer noch gut ist. In meiner Erinnerung ist es großartig.
Also, es sieht fantastisch aus. Ich kann fast ein Modell ausmachen von, ich glaube, das ist der Hintergrund. Ich weiß es nicht.
Ach ja. Ich habe
übrigens.
Ja?
Ja, hau raus.
Ich habe auch immer wieder so Star Wars Phasen. Und wenn ich jetzt gerade Rebels gucke, kommt es auf jeden Fall wieder. Wo ich so Artbooks oder so herkriege. Und ob es welche von den animierten Serien gibt.
Ich habe immer noch die Star Wars Blueprints als Artbook hier.
Oh.
Das ist ein sehr, sehr großes Coffee-Table-Buch, was ich mir von meiner ersten Comic-Con geholt habe. Als erstes, das heißt, ich bin reingegangen in die Comic-Con, habe dieses Buch gesehen und dachte, geil, das will ich haben. Dann habe ich das Buch angehoben, das Buch ist also bestimmt 5 Kilo schwer oder so und dachte so, scheiße, was habe ich gemacht, weil das Buch ist ungefähr auch halt so groß wie die Ärzte-Enzyklopädie, hier diese als Meerschweinchen frisst die Erde auf, ungefähr so groß und so schwer ist es. Es ist also eigentlich überhaupt nicht tragbar und ich habe das für die 8 Stunden über diese Comic-Con rübergezerrt.
Du Held.
Ja, das war unklug von mir, aber ich bin froh, es zu haben. Also ich muss natürlich trotzdem erwähnen, es ist immer noch eingeschweißt, ich habe es nicht gelesen.
Ich habe auch nichts anderes erwartet irgendwie, aber... Ja,
money well spent.
ja, dann, wenn ich das nächste Mal da bin, packe ich es aus. Dann kannst du nichts gegen tun.
Ja, schön. Mach dir ein paar Notizen. Eselsohr rein vielleicht. Reiß dir was raus, was du mitnehmen möchtest.
Eine Salami als Lesezeichen.
Genau. Die Hypocrisy ist mir übrigens nicht an mir vorbeigegangen, dass wir uns eigentlich die letzten Wochen darüber unterhalten haben, dass ein Star Wars überhaupt nicht mehr irgendwie anfixt und so. Und mein Gott, der Solo-Trailer sieht irgendwie scheiße aus. Und der Einzige, den wir da sehen wollen, ist Donald Glover. Nichtsdestotrotz, yo.
Es lässt uns nicht los.
Cool, Star Wars. Yay.
Es lässt uns nicht los.
Wir sind hardwired, aber ich kriege es auch von allen Seiten jetzt irgendwie ins Gesicht gehauen und wir helfen jetzt auch noch mit, was es angeht.
Wir müssen, lass uns mal demnächst ein Double-Feature machen und einfach von Solo direkt zu Deadpool gehen oder andersrum.
Finde ich gut. Lass uns das machen. Dann haben wir auf jeden Fall viel zu tun und in diesem Sinne würde ich sagen, war das der dritte Nerd-Feuilleton-Podcast?
Yes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Fürs Durchhalten oder so. Ich hoffe, ihr guckt euch Season 2 von 13 Reasons Why nicht an.
Das hoffe ich auch.
Wenn ihr es trotzdem machen wollt, hey, wir haben euch gewarnt. Lost in Space gibt's auch bei Netflix. Solltet ihr euch, denke ich, angucken, so wie der Jackson davon geschwärmt hat. Nächstes Jahr gibt's wieder ziemlich sicher eine Maker Faire in Berlin. Es gibt auch sonst viele Veranstaltungen von den Veranstaltern in und um Deutschland. Guckt euch die an, fahrt dahin, wenn die in eurer Stadt ist und so weiter und so fort, wenn ihr gerne lernen wollt, wie man lötet. Das lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Ich habe es einmal probiert, ist schief gegangen, deswegen lasse ich davon jetzt die Finger. Genau, ihr findet alles, was wir machen, auf dragonseedeverything.com. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wenn euch das gefällt, was wir tun, oder nicht gefällt, was wir tun, dann schreibt eine E-Mail an info@dragonseedeverything.com. Und genau, wir würden uns total freuen, wenn ihr dann, keine Ahnung, wenn ihr bei iTunes unterwegs seid, eine Bewertung da lasst, 5 Sterne oder so.
Very genau, sweet das of klingt you. Redundant, weil wir das immer und wieder sagen, aber es ist super wichtig. Wir kämpfen immer wieder gegen diesen Algorithmus. Das heißt, wenn ihr bei iTunes seid, ihr habt einen Einzelaccount, 5 Sterne geben, was Nettes dazu schreiben, das wäre super, super, super cool von euch und wir bedanken uns echt vielmals.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich sowas wie Like for a Like sagen soll, aber irgendwie kommt mir das eklig vor. Das macht man, glaube ich, nicht mehr, ne?
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, Lele.
Okay, gut, dann lasse ich das einfach. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke, Jackson, für die Zeit und dafür, dass du dir die Serien angeguckt hast. Weil mindestens die eine war ja anscheinend nicht so schön.
Ja, aber danke, Lele, dass du das Haus verlassen hast und wirklich auf die Mittelfeld gegangen bist. Auch danke an der Stelle nochmal an Paula, die diese super Interviews dazu geführt hat. Und ich glaube, ich hole mir jetzt einfach so eine Rolle Fairtrade hin. Einfach, ich habe nichts zum Löten, ich kann das auch nicht, aber wer weiß,
ob ich das brauche. Das ist ein guter Anfang, ne? Kannst du original verpackt neben die anderen original verpackten Dinge stellen, die du in deinem Zimmer rumstehen hast.
Genau, das klingt dann nach einem Plan. In diesem Sinne, wir hören uns, ich glaube, nächste Woche am Freitag wieder, richtig?
Genau, dann gibt es wieder Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0.
Na denn, bis dann.
Bis dann.